Ja. Ich sehe euch strahlen und das macht mein Herz froh, weil es ist einfach eine ernste Botschaft. Und die Botschaft heißt, wer sind wir wirklich nach der Schrift? Ein alter Professor der Predigtlehre nahm seine Studenten jedes Semester mit auf den Friedhof und er ging dort an einen Platz, von wo aus man sehr viele Gräber sehen konnte. Und dann bat er seine Studenten allen Ernstes, zu den Gräbern zu predigen und Menschen dazu aufzufordern, vom Tode aufzustehen. Verlegen und mit einem peinlichen Kichern versuchten sie es, natürlich ohne Erfolg. Dann sah der Professor seine Studenten an und erinnerte sie an die Grundwahrheit des Evangeliums. Und dann sagte er, Menschen sind geistlich tot, so wie die Leichen hier auf dem Friedhof körperlich tot sind. Und nur Worte von Gott können sie zu geistlichem Leben erwecken. So ist die Menschheit tatsächlich. Im 1. Mose 8, Vers 21 sagt Gott, Gott sagt das, denn das Sinnen des Menschen, des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und wisst ihr was, das können wir nachlesen nach der Sintflut, als die Arche gelandet war und was tat Noah als erstes. Er machte einen Brandopferaltar und er opferte dort. Wer von den Kindern weiß dann, wie viel reine Tiere und Vögel in die Arche gingen? Paare waren das jedes Mal. Von jedem 7 Paar. Und was er jetzt opferte, war ein Paar von den reinen Tieren und ein Paar von den reinen Vögeln. Und als Gott das roch, das Brandopfer, da sagte er das. Ich will hinfort die Menschen nicht mehr so vertilgen, denn das Herz ist von Jugend an böse. Und jetzt machen wir einen großen Sprung und kommen in die Zeit Jesus. Und was sagte Jesus? Jesus geht davon aus, und das können wir nachlesen im Lukas 11 in den Versen 13, dass wir wissen, dass wir böse sind. Hört einmal hin. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, ist keine Frage, ist eine Feststellung, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der im Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn darum bitten. In unserer Boshaftigkeit rebellieren wir gegen Gott. Wir sind dem Gesetz Gottes gegenüber ungehorsam. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, ich weiß nicht, meine letzte Predigt ging über Rebellion, dass wir als rebellische Menschen uns gegen Gott oft entscheiden. Aber wenn wir die Gesetze nicht beachten, Gott hat gesagt, dass er sie in unser Herz geschrieben hat. Und das zeigt sich bereits am Beginn der Menschheitsgeschichte und das war im Paradies. Aber wie handeln wir heute, wenn Gott verboten hat, vom Baum der Erkenntnis zu essen? Wie sieht der heute für uns aus? Wie oft tun wir Dinge, wo wir wissen, das sollten wir nicht tun? Wir weisen einfach die Autorität unseres Schöpfers ab. Und jetzt schauen wir uns an, was Gott tut. Gott winkt den Wolken und sie kommen. Dem Sturmwind und der Wind weht. dem Regen und der Regen fällt. Sie gehorchen alle. Er sagt zu den Meeren bis hierhin und nicht weiter. Und er sagt zu einem Esel zu sprechen und er spricht. Die gesamte Schöpfung reagiert mit Gehorsam auf ihren Schöpfer. Bis es zu uns kommt. Bis es um dich und um mich geht. Wir haben die Dreistigkeit, Nein zu Gott zu sagen. Und Jesus hat uns gesagt, dass jeder, der sündigt, ein Sklave der Sünde ist. Also wir geben uns in Abhängigkeit, wenn wir sündigen. Und er sagte ihnen im Johannes 8, Vers 34, können wir das nachlesen. Und er fing an, wahrlich, wahrlich, ihr wisst, wenn etwas wiederholt wird, dann ist das eine Eindringlichkeit, mit dem er jetzt etwas sagen wird. Und er sagte, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Da haben wir es klar stehen. Und Paulus sagt, dass der Teufel uns gefangen hält. Wenn wir Sklave sind, dann sind wir Sklave des Teufels. Weil die Sünde kommt vom Teufel. Und der Paulus schreibt an Timotheus, und als Sklaven der Sünde sind wir blind, Gottes Wahrheit zu erkennen. Und den Ephesern schreibt er, und in Korinther steht, dass wir Christus nicht sehen können, weil wir geistlich blind sind. Die Texte habe ich jetzt nur kurz angegeben. Ihr dürft gerne wieder ein Manuskript nehmen und könnt das für euch nachlesen. So beschreibt uns die Bibel als was? Als Feinde Gottes. Wir sind geistlich tot und ewig getrennt von Gott. Und noch schlimmer ist, dass wir unsere Stellung vor Gott nicht ändern können. Keiner, der moralisch böse ist, kann das Gute wählen. Kein Blinder kann sich selbst das Augenlicht geben und kein Toter kann sich selbst das Leben geben. Und was sollen wir da machen? Wir sind nicht in der Lage dazu. Das Evangelium konfrontiert uns hier mit der Hoffnungslosigkeit unseres sündigen Zustandes. Aber sowas wollen wir nicht hören. Wir möchten lieber ein anderes Evangelium hören. Und ich erkläre mich hier selbst als schuldig, weil ich auch all das gemacht habe, was ich hier jetzt mit verändern will und sage, das ist nicht so. Wir schrecken davor zurück und wir basteln uns manchmal was zurecht, was besser zu einem seichten Christentum passt. Wie sieht das aus? Wir sagen, wir sind nicht böse und definitiv sind wir nicht geistlich tot. Hast du schon was von der Kraft des positiven Denkens gehört? Und dann haben wir da noch den lieben Gott, der ja will, dass es uns gut geht. Ich kann also ein besseres Ich werden. Mein Leben geht jetzt in die falsche Richtung, okay, ich erkenne das, aber Gott liebt mich und er hat einen Plan für mein Leben und er sorgt dafür, dass mein Leben wieder in Ordnung kommt. Tut mir leid, auch ich habe oft so geredet. Wir schätzen unsere Moral schon sehr oft hoch ein. Lasst uns einmal die Gegensätze anschauen, indem wir das Problem biblisch analysieren. Das Evangelium unserer Zeit, und das hören wir immer wieder, sagt, Gott liebt dich, hat einen wunderbaren Plan für dein Leben, gehe diese folgenden Schritte und du kannst gerettet werden. Und jetzt schauen wir uns an, was sagt die Bibel dazu? Wir haben eben schon gelesen, dass wir unseren Zustand von uns aus nicht ändern können. Die Bibel sagt einfach, du bist ein Feind Gottes und tot in deiner Sünde. Bist ein Sklave des Bösen, wenn du sündigst. Und in deiner rebellischen Haltung siehst du nicht einmal, dass du Leben brauchst. wenn wir Selbstverwirklichung leben und dies, dann sehen wir noch nicht mal, dass wir jemanden brauchen. Wir können alles aus uns selber heraus. Und du kannst nicht einmal Leben aus dir selber schaffen. Und deshalb bist du völlig abhängig von Gott. Und wir sind abhängig davon, dass er etwas in unserem Leben tut. Etwas, was wir selber nicht tun können. Diesen Satz behaltet. Wir sind abhängig von Gott, dass er etwas in unserem Leben tut, was wir selber nicht tun können. Das ist wichtig. Das Evangelium offenbart uns, wie sehr wir ihn brauchen. Und Gott zeigt uns, dass wir absolut nichts tun können, um zu ihm zu kommen. Wir können Rettung nicht produzieren und wir können sie nicht einmal in die Wege leiten. Wir brauchen dazu, dass Gott unsere Augen öffnet, dass er uns befreit, unsere Boshaftigkeit zu überwinden und auch seinen Zorn zu stillen, weil Gott hasst die Sünde. Und ich habe auch immer gesagt, aber er liebt die Sünder. Nein, er hasst die Sünde und den Sünder. Das müssen wir merken. Das steht nirgendwo in der Bibel, dass er die Sünder liebt. Dann verstehen wir, er muss zu uns kommen. Und dass wir hier sitzen und diesen Jesus lieben und unser Herz gegeben haben. Wisst ihr was? Das hat er getan. Er ist zu uns gekommen und hat unser Herz angerührt. Dies ist einfach so wichtig zu verstehen, denn unser Verständnis davon, wer Gott ist und wer wir sind, beeinflusst drastisch unser Verständnis davon, wer Christus ist und warum wir ihn brauchen. Nehmen wir einfach einmal an, Gott sei nur ein liebender Vater, der seinen Kindern helfen will, dann werden wir Christus einfach als nur ein Beispiel dieser Liebe sehen. Wir werden das Kreuz nur als eine Demonstration der Liebe Gottes sehen. Wobei Gott den römischen Soldaten erlaubte, seinen Sohn zu kreuzigen, damit sündige Menschen verstehen, wie sehr er uns liebt. Hat das unsere Sünde weggenommen? Aber dieses Bild von Christus und dem Kreuz ist mangelhaft, weil es am Sinn des Evangeliums völlig vorbeigeht. Wir werden nicht von unseren Sünden errettet, weil jüdische und römische Offizielle Jesus einen verlogenen Prozess unterzogen und Pilatus ihn zum Tode verurteilte. Genauso wenig werden wir gerettet, weil seine römischen Verfolger Jesus mit Nägeln durch die Hände und Füße geschlagen haben am Kreuz. Denken wir wirklich, dass dieses fälschliche Urteil, das Menschen über Jesus fällten, die Schuld für die Sünden der ganzen Menschheit begleichen würde? Denken wir wirklich, dass eine Dornenkrone, Peitschen und Nägel am Kreuz aus Holz und all die anderen Facetten der Kreuzigung, die ich selber auch schon so oft hervorgehoben habe, die waren, die stark genug sind, um uns zu erretten? Ich wurde oft gefragt, was ist das Besondere da an diesem Tod? Falsche Antwort, auch ich gegeben. Stellen wir uns einmal im Garten Gethsemane vor, wo Jesus vor dem Vater kniet. Und was geschieht? Aus seinen Poren treten Schweiß und Blut. So sehr unter Qualen kniet er dort. Warum erlebte er solche Qual und solchen Schmerz? Es ist nicht die Angst vor der Kreuzigung. Er zittert nicht vor den römischen Soldaten, was die ihm bald antun werden. Denn seit jenen Tagen sind unzählige Männer und Frauen in der Geschichte der Christenheit für ihren Glauben gestorben. Manche wurden nicht nur gekreuzigt, sie wurden sogar dabei verbrannt. Und manche gingen singend ans Kreuz. Ich habe hier zwei Beispiele, die mich ganz erschüttern. Da war einmal ein Christ in Indien, der bei lebendigem Leib gehäutet wurde. Er sah seine Verfolger an und sagte: Danke, dass ihr das tut. Reißt mein altes Gewand ab, denn ich werde bald das Gewand der Gerechtigkeit Christi anziehen. Als sich Christopher Love auf seine Hinrichtung vorbereitete, schrieb er einen Brief. Und er sagte: Heute werden sie meinen Körper enthaupten. Aber sie können mich nicht von meinem Haupt, Jesus Christus, trennen. Und während er in den Tod ging, sang er von der Herrlichkeit. Hatten diese Männer und Frauen in der Geschichte der Christenheit mehr Mut als Jesus? Warum zitterte Christus dort in Tränen und Qualen im Garten Gethsemane? Wir können gewiss sein, dass Jesus kein Feigling war, der bald vor römischen Soldaten stehen musste und gekreuzigt wurde. Stattdessen war er der Retter der Welt und er wusste das auch, dass er dafür gekommen ist, als Retter für die Welt. Und er war kurz davor, den göttlichen Zorn zu erdulden. Wofür? Hör dir seine Worte an, was er sagte. Er sagte: Vater, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorüber. Er spricht hier nicht von einem Holzkreuz. Wovon spricht er? Von dem Kelch des Zornes Gottes, das göttliche Gericht, das jetzt kurz davor stand, über ihn ausgegossen zu werden. Das ist, wovor Jesus im Garten Gethsemane zurückschreckte. Der gesamte heilige Zorn Gottes und sein Hass auf Sünde und Sünder, aufgehäuft seit der Erschaffung der Menschheit, stehen kurz davor, über ihn jetzt ausgegossen zu werden. Beim Gedanken daran schwitzt Jesus Blut und leidet unbeschreibliche Qualen. Aufgrund deiner und aufgrund meiner Sünde traf ihn dieses Urteil. Und in diesem heiligen Augenblick stürzte der Zorn Gottes auf ihn, wie ein reißender Strom auf Christus selbst herab. Er musste die Strafe tragen. Und Gott wandte sich ab, weil er nicht die Sünden der ganzen Menschheit auf seinen Sohn sehen konnte. Und am Kreuz trank Jesus den vollen Kelch des Zornes Gottes und dann rief er: Es ist vollbracht. Ich weiß nicht, mit welcher Stimme er das rufen konnte, weil es war alles abgedrückt, Luft und so weiter. Er konnte gar nicht laut und sonst was schreien oder was. Aber diese Worte brachte er heraus. Es ist vollbracht. Und was wollen wir da hinzufügen? Der Gerechte und der liebende Schöpfer des Universums sah uns hoffnungslose Menschen und er sandte seinen Sohn, Gott im Fleisch, um seinen Zorn auf die Sünde am Kreuz zu tragen und seine Macht über die Sünde durch die Auferstehung zu zeigen, weil dabei blieb es nicht. Er ist auferstanden und wo wir Ostern gefeiert hatten, das war genau gleichzeitig mit Pasta und ich finde den Ruf wunderbar, wo gesagt wird: Christus ist auferstanden und die Gemeinde antwortet: Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist das Große, um seine das zu zeigen, seine Macht. Deshalb werden alle, die auf ihn vertrauen, mit Gott auf ewig versöhnt. Und im Epheser steht, im Kapitel 2, Vers 8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Könnt ihr das jetzt verstehen? Sein Werk, alles kommt von ihm. Und seine Gnade, damit sich niemand vor ihm rühme. Wir werden durch ein kostbares Geschenk der Gnade gerettet. Und das kann nur Gott tun. Das können wir niemals selbst bewirken. Und wisst ihr was? Das schließt sogar die Gnade eines neuen Herzens ein. Dass er uns ein neues Herz schenkt. Zum ersten Mal wollen wir Gott. Wir sehen, dass wir ihn brauchen und wir lieben ihn, wenn wir das verstehen. Und dann sind unsere Reaktionen von unserer Liebe zu ihm geprägt. Weil diese Liebe kommt von ihm, die er jetzt in unser Herz hineingibt. Wir suchen und wir finden und wir entdecken, dass er tatsächlich der großartige Lohn unserer Errettung ist. Und dann merken wir auch, dass wir nicht nur errettet wurden, um Sünden und Vergebung zu bekommen, und die Gewissheit, dass wir einmal im Himmel mit ihm leben werden, sondern wir werden gerettet, um zu Gott zu kommen, um Gott kennenzulernen. Und das ist schon hier so wichtig. Wir haben auch mal darüber gesprochen, wie wichtig es ist, Gott zu kennen. Das heißt, in einer engen Beziehung zu stehen, weil wir können niemanden kennen, mit dem wir nicht eine enge Beziehung haben. Und das ist, was er möchte, dass wir eine enge Beziehung zu ihm haben. Und ich habe so oft schon gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und folgen mir. Wenn die Schafe die Stimme des Hirtens hören, folgen sie. Und du hast hier den Text bekommen als Hirte, dass du ihm folgen willst. Das ist wunderbar. Aber dazu musst du den Hirten kennen. Und wir wollen den Hirten kennen und ihm folgen. Darum sage ich, Herr, nimm die Pfropfen aus unseren Ohren, damit wir hören deine Stimme. Weil du hast gesagt, wir werden sie hören. Und wir danken dir. Und dann fangt an zu danken und zu loben. Das ist der beste Weg. Hinzuhören und zu tun, was er sagt. Und ihn zu kennen, das ist einfach die angemessene Antwort auf die Offenbarung Gottes im Leben und im Evangelium. Und deshalb riskieren Männer und Frauen überall auf der Welt ihr Leben. Und wir dürfen auch nicht uns mit weniger zufrieden geben, als mit einem Evangelium, das Gott zum Mittelpunkt macht, ein Evangelium, das Jesus Christus verherrlicht und das unser Selbst, unser Ich verleugnet. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich, wie immer das auch aussehen will, ist unterschiedlich unsere Kreuze, und folge mir nach. Lasst uns ständig beten, dass Gott in deinem und in meinem Herzen eine tiefe und bleibende Leidenschaft für die großartige Offenbarung Gottes erweckt. Und jetzt möchte ich mit euch die Biografie von Georg Müller einmal kurz durchstreifen. Viele kennen ihn. Georg Müller war der Gründer der Waisenhäuser und er ist vielen bekannt darunter. Und er lebte von 1805 bis 1998 und er war geboren in England in Bristol. Und er schrieb in sein Folgebuch, in sein Tagebuch Folgendes. Er sagt, wenn ich als armer Mann einfach durch Gebet und Glauben die Mittel bekommen habe, ein Waisenhaus zu gründen, es weiterzuführen, ohne einen Menschen jemals um etwas zu bitten. Dann wäre das doch etwas, was mit dem Segen Gottes dazu dienen könnte, den Glauben der Gotteskinder zu stärken. Und das war sein Anliegen, dass der Glauben der Gotteskinder gestärkt würde. Und er sagte, das ist ein Zeugnis ebenfalls für das Gewissen der Unbekehrten. dass die Dinge, die Gott gesagt hat, wirklich sind. Und das war der wichtigste Grund für die Gründung der Waisenheime. Er hat ganz viele gegründet. Das erste und wichtigste Ziel der Arbeit war und ist, dass Gott durch die Tatsache verherrlicht wird und dass die Waisen unter meiner Fürsorge alles bekommen, was sie brauchen, nur durch Gebet und nur durch Glauben. Dadurch kann man sehen, dass Gott immer noch treu ist und immer noch Gebet erhört. Was war sein Ziel? Gott zu verherrlichen und dass Menschen, die ihn noch nicht kennen, davon überzeugt wurden. Lasst uns noch mal eine andere Seite ansehen. Und da spricht im Kapitel Lukas, im Kapitel 11, 11 bis 13, dass der Vater den Heiligen Geist denen gibt, die ihn bitten. Stell dir einmal vor, du hast ein starkes Problem. Haben wir? Ich glaube, wir haben alle. Ja, und das tut auch weh, bei mir jetzt zur Zeit sehr. Du wendest dich an Gott und bittest ihn, dich zu trösten. Und er sendet dir den Heiligen Geist, der auch Tröster genannt wird. Ein anderes Mal steht in deinem Leben eine wichtige Entscheidung an und du bittest Gott um Hilfe und er schickt dir den Helfer. Wer ist auch der Helfer, der in dir lebt und der dir sagt, nicht nur welche Entscheidungen du treffen sollst, sondern dir auch hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Du brauchst Urteilsvermögen und Gott gibt dir den Geist der Weisheit, wie es im Epheser steht. Und ebenso, wenn du Kraft brauchst, gibt Gott dir den Geist der Kraft. Dann gibt es Zeiten, wo du Gott um Liebe bittest, wo du Gott um Freude bittest, wo du Gott um Frieden bittest, um Geduld, um Freundlichkeit, um Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Es ist die Frucht des Geistes. Das habt ihr schon erkannt, was im Galater 5, Vers 22 bis 23 geht. Und Gott gibt dir den Geist, der all diese Dinge in deinem Leben Wirklichkeit werden lässt. Der Heilige Geist, er ist der Tröster, er ist der Helfer, der Leiter. Er lebt als unmittelbare Gegenwart Gottes in dir. Das ist das große Versprechen für unser Gebet. Wir bitten ihn um Gaben und Gott gibt uns den Geber aller Gaben. Wir bitten Gott um sein Versorgen und er gibt uns den Versorger. Das sind alles Namen für den Heiligen Geist. Wir bitten Gott um Geld, aber er gibt uns stattdessen sozusagen die Bank. Das wollen wir uns näher angucken. Jesus sagt uns, dass Gott, unser Vater, sich darüber freut, wenn wir ihn bitten, in uns zu wohnen. Und jetzt lesen wir Johannes 14, 12 bis 14. Es ist das Versprechen Jesu, dass er vor den Verheißungen über den Heiligen Geist gibt. Und jetzt hört zu. Wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Entschuldigung. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Warum? Auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Ist das ein Blankoscheck? Denkst du, dass Jesus das wirklich meint? Sogar größere Dinge, als er getan hat. Alles, worum wir bitten, ehrlich, glauben wir das? Sagt Jesus etwas, was er nicht meint? Definitiv meint Jesus das so, wie er gesagt hat. Sein felsenfestes Versprechen, dass die Ressourcen des Himmels für die Leute Gottes bereitstehen. Oh, Irene, sehr aufmerksam, danke dir. Für die Leute Gottes bereitstehen, die ihn in dieser Welt verherrlichen wollen. Wissen wir jetzt, worum es geht? Dass wir ihn in dieser Welt verherrlichen. Es geht nicht um unser Ansehen, nicht, dass wir gut angesehen sind, nicht, dass man uns auf den Schultern klopft, oh, danke, gut, was du gemacht hast. Nein, damit der Vater im Himmel verherrlicht wird. Wir müssen aufpassen, dass wir dieses Versprechen nicht völlig übersehen und die Kraft der Gegenwart Gottes verpassen. In unseren Gemeinden können wir planen und Programme entwerfen, organisieren und strategisch vorgehen. Und ich weiß, ihr seid eine ganz aktive Gemeinde. Ich liebe euch, ihr wisst das. Und ihr seid mit eurem Herzen dabei, für Gott etwas zu tun. Wir können kreativ und erfinderisch sein, alles in dem Bestreben, einfach zu zeigen, was wir mit unseren eigenen Fähigkeiten erreichen können. Wozu brauchen wir da Gott? Sehen wir uns den anderen Weg an, den Weg Christi an. Statt uns selbst zu behaupten, kreuzigen wir uns selbst. Wie ist das? Wir stellen uns hinten an, fördern den anderen. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Wisst ihr, was das bedeutet für uns? Das sagt er den Kindern Gottes, nicht denen, die ihn gar nicht kennen. Ne? Wir bitten Gott, das zu tun, was nur er erreichen kann. Was nur er. Weil wir wollen doch Dinge sehen, die größer und mehr sind. Und wir bitten ihn, dass er das tut. Ja, wir arbeiten, wir planen und wir organisieren und wir sind kreativ. Aber alles, während wir fasten und beten. Und dann fortwährend bekennen, dass wir Gottes Fürsorge brauchen. Darum geht es eigentlich. Und ich weiß gar nicht, wie es euch geht, aber mir bereitet Fasten unwahrscheinlich große Schwierigkeiten. Und ich sage, Herr, ich will es einfach tun für gewisse Dinge. Wir sollten es lernen, zu sagen, um Gottes Stimme zu hören, seinen Willen zu erkennen, dass wir mit Fasten und Beten zu ihm kommen. Statt dass wir auf uns selbst vertrauen, bringen wir hiermit zum Ausdruck, dass wir verzweifelt die Kraft seines Heiligen Geistes brauchen. Und Leute, die Zeit ist ernst. Da geht es nicht mehr, dass wir, wie bei Josua gesagt wird, was hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist das unser Gott? Dann lasst es uns tun. Und die Freude am Herrn wird unsere Stärke sein, wird nicht uns mit einem Misstrauischen oder mit einem miesen Gesicht ja, die Dinge tun, sondern aus Freude, aus Liebe und aus überquellendem Leben, was er durch uns leben will. Und wir vertrauen darauf, dass Jesus bereit ist, uns jederzeit alles zu geben, worum wir ihn bitten. Warum? Damit er unseren Vater im Himmel in dieser Welt verherrlichen kann. Damit Gott verherrlicht wird. Dazu gebe er uns den Heiligen Geist, dass diese Freude in uns brennt und eine Quelle des Lebens in uns auch wird, für die Menschen, unser Umfeld, wo wir leben. Wir danken ihr, dass alles von ihm kommt, dass wir uns in seine Hände fallen lassen dürfen. Jesus sei gelobt, gepriesen und geehrt in alle Ewigkeit. Amen. Amen.